Hallo zusammen, ich begrüße euch heute zur fünften Folge unseres Podcasts Mitdenken. Mein Name ist Julia Held und in dieser Folge habe ich mich zum zweiten Mal mit Dr. Constanze Kaiser zusammengesetzt. Die Folge bildet den zweiten Teil unserer wahrscheinlich dreiteiligen Serie. Und heute ging es, wie ich es letztes Mal schon angekündigt habe, um die von Dr. Kaiser weiterentwickelte Theorie der Empraxis. Wir haben dafür zuerst mit einer begrifflichen Annäherung begonnen, weil die meisten von euch den Begriff wahrscheinlich noch nie gehört haben und sind ein bisschen drauf eingegangen, was eigentlich empraktisches Wissen ausmacht, was der Unterschied zwischen empraktischem und implizitem Wissen ist. Danach sind wir ein bisschen auf die Verbindung von Empraxis und Praxis, also von empraktischer Vernunft und praktischer Vernunft, eingegangen. Frau Dr. Kaiser hat beleuchtet, wie Empraxis quasi die Voraussetzung für praktisches Handeln bildet und welche Rolle die Intuition bei der empraktischen Vernunft spielt. Später sind wir dann auch noch auf Empathie zu sprechen gekommen und haben herausgefunden, inwiefern dieses Konzept in die Empraxis mit reinspielt. Und schlussendlich konnten wir, glaube ich, auf den Konsens kommen, dass empraktische Vernunft oder die Empraxis an sich im Keim in jedem von uns und jeder von uns steckt, in allen Menschen. Eine Technik, wie wir die rausholen können oder wie wir diesen Keim wachsen lassen können, konnten wir noch nicht ausmachen. Vielleicht ändert sich das ja noch. Und zwar in der nächsten Folge mit Rainer Totzke und Klaus-Dieter Lübcke-Naberhaus, meinen zwei werten Kollegen vom Transformatorenwerk, wenn wir uns über Transformation als Lebenskunst unterhalten. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß und bis bald. So, hallo Frau Dr. Kaiser.
Hallo.
Vielen Dank, dass Sie jetzt nochmal in der zweiten Folge sich mit mir zusammensetzen und mit mir über Empraxis reden, beziehungsweise das Empraktische. Das haben wir ja schon in der letzten Folge, in der es um Freiheit ging, angekündigt. Und ursprünglich war der Begriff der Empraxis ja von Karl Bühler geprägt. Und zwar hat der, vielleicht könnte man das so sagen, das in unserem Sprechen implizite verstanden unter Empraxis. Also ich habe das so verstanden, wenn ich zum Beispiel an die Bar gehe und einen Verlängerten bestelle und sage ein Verlängerter, dann sind es zwei Worte, die aber dann von meinem Gegenüber, von der Barista, verstanden werden und relativ komplexe Handlungsabläufe auslösen. Und das passiert genau deshalb, weil mein Gegenüber irgendwie imstande ist, mein Gesagtes empraktisch zu rekonstruieren. Und in dieser Interpretation war Bühler, so wie ich das verstanden habe, ja eher auf Sprache fokussiert, wohingegen Sie die Theorie ja weiterentwickelt haben und den Fokus auf das Leibliche bzw. auf das Sinnliche legen und dabei sagen, so wie ich das verstanden habe, dass das Leibliche bzw. Sinnliche, Körperliche die Empraxis bestimmt und die Empraxis wiederum unsere Praxis bzw. unser Verhalten bestimmt. Und wenn man das so versteht, dann kann man das ja durchaus hierarchisch sehen. Also die Empraxis ist sozusagen das, worin alle unsere Handlungen eingebettet sind, wodurch sie erst möglich werden. Und dabei vielleicht auch irgendwie sowas wie eine Supergrundlage, auf der alles, was so aus uns heraus passiert, basiert. Können Sie das ein bisschen näher erklären?
Ja, eigentlich haben Sie da verschiedene Ebenen oder verschiedene Begrifflichkeiten schon empraktisch mit erklärt, so, aber wir wollen ein bisschen analysieren. Und das genau ist der Widerspruch in einer Theorie des Empraktischen, etwas zu analysieren, was letztlich nicht bis ins Letzte analysierbar ist. Und man weiß auch, dass das so ist. Ja? Also man hat auch nicht die Illusion zu sagen, wenn wir fleißig genug sind, haben wir die Theorie des Empraktischen irgendwann. Also zunächst, vielleicht sage ich ein Wort zum impliziten Wissen, was auf einem bestimmten Erfahrungswissen beruht oder da möchte ich mich gar nicht so festlegen. Vielleicht hat es auch einen großen Anteil an genetischen Voraussetzungen, etwas, was in jemandem ist, ohne dass er sich dessen bewusst sein müsste oder ohne dass es auf den Sprung zum Ausdruck wäre, sage ich mal. Es ist nicht verfügbar. Ja? Es ist implizites Wissen, das vielleicht einen Sportler im Spiel richtig handeln lässt. Oder man kann ja im Leben sehr viele Dinge, sogar die Arbeit oder das Leben selbst als Spiel oder als Regelwerk, das mehr und mehr beherrschbar ist oder auch nicht, verstehen. Und das implizite Wissen wäre etwas, was tatsächlich noch nichts ist, was sie sich antrainiert, was ihnen antrainiert, was sie eingeübt haben oder was in irgendeiner Art wirklich, was wirklich verfügbar wäre, was man nutzen könnte. Das empraktische Wissen ist etwas, das entweder per kindlicher Übung, man kann es vergessen, es ist aber da, weil man es eingeübt hat, eine Art normal empraktische Askesis, eine Einübung in bestimmte Techniken des Lebens oder Schreiben zu lernen, die abrufbar sind. Also etwas, was in gewisser Weise schon mal explizit mindestens an sie herangetreten ist. Ob das wirklich auf rationaler Ebene dann verstanden wurde, ist in dem Fall nicht so wichtig. Aber sie hatten damit zu tun. Ja? Das implizite Wissen geht eigentlich ein bisschen mehr in die Psychologie, das Unbewusste und das Unterbewusste vielleicht, wo es ja auch sehr, sehr schwierig ist. Ich bin keine Psychologin, aber das mit Techniken ja erst hervorholen zu wollen. Und diese Techniken sind das empraktische Aneignen von Fertigkeiten, die aus Fähigkeiten eben per Arbeit an sich selbst ausgeübt werden können. Insofern ist das empraktische Wissen etwas, was man als Körperwissen auch bezeichnen könnte. Also ein Handeln, an das man sich nicht bewusst erinnern muss, theoretisch bewusst erinnern muss, um es hervorzurufen und um bestimmte Abläufe oder mehr als das, vielleicht sogar aus diesen Abläufen sich ableitende neue Bewegungen, neue Denkansätze und so weiter, man sagt dann, wie aus dem Nichts entwickeln kann. Und das bedeutet aber, dass ein Wissen in der Leiblichkeit, im Körper da ist, dass man teilweise vielleicht bestimmte Begegnungen, Erfahrungen, bestimmte Sachen, die man aufgenommen hat, die man schon mal mitvollzogen hat, erfahren hat, einfach nicht mehr präsent hat und die trotzdem sich äußern, in gewisser Weise. Erstmal im Körper, ja, und dann, ich spreche dann auch vom Ex-Praktischen, noch so ein Wort. Aber das muss man jetzt nicht vertiefen. Wenn es den Ausdruck findet, dieses M-Praktische, ja, dann ist, wäre das sozusagen, aber das ist, betrifft den künstlerischen Teil vor allem, mit dem ich, der mich ja besonders interessiert. Die Ex-Praxis wäre sowas wie der Schrei zum genialen Strich, also eine rauschhafte, eine exzentrische Bewegung, die sich natürlich aus angestauten, aus konzentrierten Stoff, der sie innerlich bewegt, der in ihnen elaboriert und so weiter, entsteht, ja, und dann nach außen eine Form findet. Und das wäre jetzt erstmal implizit und empraktisch.
Weil Sie jetzt gerade das mit der Ex-Praxis angesprochen haben und gesagt haben, der Schrei zum genialen Strich und so, das impliziert ja sowas Geniales vielleicht, das sich irgendwie aus der Ex-Praxis heraus ergeben kann. Und das hat mich jetzt daran erinnert, dass ich irgendwo bei der Recherche gelesen habe, dass Sie meinten, dass das Genie in der Unvernunft sich gründet. Und das habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden. Also der Gedankengang war wahrscheinlich in unserem irrationalen, vorpraktischen, empraktischen liegt das ganze Potenzial, aus dem heraus sowas wie ein Genie oder so entstehen kann. Und diesen Prozess habe ich nicht so ganz verstanden.
Also der Prozess ist auch nicht ganz zu verstehen. Deswegen ist es schwierig, das so auszudrücken, dass es nicht eine ungewollte Hierarchie ausdrückt, ja, also oder eine ungewollte Nobilität oder irgendeine Vorbestimmtheit, die auf Einzelne zutrifft, trifft auf Einzelne zu, aber nicht, aber aus einem Möglichkeitsfeld heraus, dass sie sich selber schaffen. Aber mir ist jetzt an der Stelle, fällt mir ein, was vorhin mir entfallen war, nämlich den Begriff der Praxis und der M-Praxis in der Philosophie. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, um gerade das auch zu erklären. Mhm. Man könnte ja sagen, warum braucht man jetzt noch das M-Praktische? Haben wir nicht Praxis und Theorie? Und es ist richtig, dass das Wort Praxis, also wenn man das jetzt etymologisch verfolgt, und Philosophie ist ja im Wesentlichen auch Begriffsarbeit, eben Praxis, Tat, Handlung, Verrichtung, ja, Durchführung, Vollendung und so weiter bedeutet. Und das ist eigentlich genau das anzusprechen scheint, so ein Machen, was die M-Praxis ja auch thematisieren will. Aber es gibt zwei Punkte, die das unterscheiden, denke ich, die die Differenz verdeutlichen. Und zwar in der Philosophie ist die Unterscheidung zwischen praktischer Philosophie und theoretischer Philosophie. Wenn man von praktischer Philosophie spricht, dann ist damit aber immer schon ein theoriegeleitetes Praxisverhalten eines Menschen gemeint, also meistens eine explizit moralische Handlung. Das heißt, es ist rational fundiert. Es wird von einer Ich denke im rationalen Sinne, also im Sinne der Aufklärung, im Sinne von Cogito ergo sum Descartes oder ja, habe den Mut, dich deines Verstandes zu bedienen als Grundlage bei Kant. Davon wird ausgegangen. Und das ist bei dem M-Praktischen nicht der Fall, sondern mit Nietzsche, der Gegenaufklärer auch genannt wird, also der die Aufklärung aber im Prinzip vom Ich denke in das Ich leibe übersetzt oder auf die Füße stellt. Ja, diesen Prozess gab es ja öfter in der Philosophiegeschichte. Der sagt, im Körper selbst, im Vollzug, wo wir rational noch nichts wissen im wissenschaftlichen Sinne oder auch nur im Sinne eines ganz normalen theoretischen Denkens, weiß unser Körper schon mehr aufgrund der Erfahrung, die wir als Kopf sozusagen oder als Ratio gar nicht so mitkriegen vielleicht oder die wir immer dann schon interpretieren und damit aber immer selektieren in der Theorie. Und das Komplexe, dessen sind wir gar nicht fähig, das auf den Begriff zu bringen, ja, und schon gar nicht auf einen Begriff, der allgemein verstanden wird. Also weil eine Philosophie im Praktischen gedacht eigentlich eine Philosophie der Stimmungen, der Gefühle ist und die sagt, das sind die Motive, die eigentlichen Motive, die unsere Handlungen leiten, ja, und dass die Rationalität für den Menschen vielleicht das Wichtigste oder das vielleicht sogar das, was die Arbeit an ihm selbst und den Sinn und so weiter überhaupt danach zu fragen und eine Form von selbstbestimmtem Leben zu führen ausmacht, wird damit ja nicht bestritten, sondern es wird gesagt, in einer rein theoretisch fundierten Praxisphilosophie vergisst man das Motiv, den Grund oder schämt sich seines, also wenn man sagt, der Mensch ist das Ich denke, ja, dann fällt der Rest weg, dann sind wir dann tierisch. Oder zu Natur. Und diese Scham, die vor allem durch, und das ist Nietzsches große Kritik am Christentum, diese Scham, die durch die christliche Moral vor allem in unseren Breiten zu einer Art Natur wurde, die ist das große Problem. Und eigentlich der Ansatz von vielen scheinbar unlösbaren Fragen, wenn sich Menschen, warum wir wissen, was richtig ist zu tun, wir wissen, was moralisch gut ist, und wie oft machen wir das nicht, sondern was anderes? Warum? Ja? Also wenn man die Motive unseres Handelns herausbekommen will, dann reicht es nicht, nach vernünftigen Gründen zu suchen.
Also könnte man das vielleicht auch ein bisschen auf den Begriff der Intuition bringen, so intuitives Wissen, wobei man nicht so genau weiß, woher das kommt oder so, sondern es ist einfach da und man fühlt irgendwie, dass es richtig ist. Ich habe da ein Beispiel, ich weiß jetzt wieder nicht, wo ich es gelesen habe, ich glaube vielleicht auch bei Ihnen im Kopf, von dem Redner, der sich eine Rede vorbereitet hat und vor so einer Crowd steht und dann merkt er irgendwie, dass die Stimmung ganz anders ist, als er das erwartet hat. Und dann entscheidet er irgendwie, dass er sich nicht an das Skript hält, sondern irgendwie sich anders verhält. Und das entscheidet er aber nicht, also das entscheidet er praktisch, weil er das spürt, intuitiv. Und dann, als ich das gelesen habe, dachte ich mir, aber das ist ja dann auch wieder Ratio, weil er dann, also der Entscheidungsprozess ist vielleicht, da denkt er nicht drüber nach, so das macht er dann einfach, weil er es halt intuitiv fühlt oder so. Aber irgendwie, wenn man es noch weiter runterbricht, ist es ja eine rationale Entscheidung, weil man sich dann denkt, ah ja, das ist jetzt besser so als das Vorbereitete.
Und das würde ich bestreiten. Also Moment, der mit ziemlich viel Adrenalin angehäuft ist, mit Vorbereitung und so weiter auf das Manuskript, was man vorbereitet hat, und er lässt nicht nachdenken im rationalen Sinne zu in dem Moment. Man wägt keine Gründe ab in dem Moment. Man sieht gar niemanden. Man spürt etwas. Ja, vielleicht einen Blick, irgendetwas. Man entscheidet aus dem Bauch heraus. Und wenn man ein bisschen Routine hat, kann man das besser. Wenn man nicht so viel Routine hat, bleibt man zu rational sogar, nämlich am Blatt. Aber das ist nicht gut. Also das kommt auch nicht an meistens. Ich glaube, dass es andersrum ist. Also ich glaube, dass wenn man in so einer Situation denken, also das Vorbereitete so, den Plan so umsetzen will, wie er ausgedacht ist, dann geht es deswegen schief, weil man sich nicht intuitiv der Situation anpassen kann. Und dieses intuitive Anpassen können und daraus Verständnis und Verstehen zu entwickeln und eine Gemeinschaft in dem Sinne. Ja? Und nicht sein Ding einfach so durchzuziehen, wer da auch immer steht. Das ist das ein praktische Können in dem Moment. Mhm. Ja? Das können manche besser, weil sie so veranlagt sind, irgendwie empathischer oder das aufzunehmen. Oder manche müssen es richtig üben. Manche können es überhaupt nicht. Aber das, was gesagt wird, wird eher verstanden, wenn man abweicht dann. Das ist ein Wissen, das halt gut intuitiv oder so, kann man sagen, aber intuitiv, gefühlsmäßig, instinktiv. Es gibt ganz emotional, es gibt ganz viele Begriffe dafür und das Empraktische versucht das eigentlich so ein bisschen zu ordnen, für die Wissenschaft irgendwie begrifflich bereitzustellen oder dass man damit arbeiten kann mit einem Begriff, mit einem.
Also der Redner, der so die vorgefertigte Rede irgendwie vorliest, das hat man ja schon erlebt und das kommt ja tatsächlich gar nicht rüber, weil man will ja Leute denken hören. Das hat man irgendwie selten, weil, also da spielt dann wahrscheinlich auch Aufregung mit rein und jetzt an dem Beispiel und all sowas, aber ja irgendwie dieses an die Ratio festhalten verhindert dann quasi sich auf so eine Situation einzulassen oder sich da reinfallen zu lassen, oder? Wenn man auf eine Party geht und irgendwie ist man aufgeregt oder so. Und es ist Musik und man denkt die ganze Zeit, was denken die anderen Leute oder so. Dann tanzt man, also dann versucht zu tanzen, das funktioniert überhaupt nicht.
Es ist wirklich vergleichbar. Erst wenn Sie die Blicke der anderen nicht mehr als Priorität der Situation wahrnehmen, sondern tun, tanzen, drin sind in der Situation, dann sind Sie eigentlich erst wirklich drin, wenn dieses Subjekt-Objekt-Verhältnis aufgehoben wird in gewissem Sinne. Also, und das ist wichtig vielleicht auch zur Erklärung vom M-Praktischen. Es ist ein prärationales, also ein nicht in Subjekt und Objekt getrennte Verhältnisse. Ja, es ist nicht getrennt in Subjekt und Objekt, sondern es ist im Prinzip eine vom Individuum ausgehende, auf seinen Stimmungen beruhende Praxis, die in dem Moment auch Objekt ist. Weil der Einzelne nimmt die Welt wahr und er kann nicht einfach die Perspektive des Baumes annehmen und sagen, ich guck mal sehen, wie der fühlt. Ich kann nur analogisieren. Ja? Ich kann mich zum Beispiel für die Natur einsetzen oder für andere Menschen einsetzen, denen es schlechter geht oder die Hilfe wollen, sage ich, oder mich in einen guten Freund reinversetzen, weil ich selber Stimmungen, Gefühle und so weiter habe und meine Erfahrungen zur Voraussetzung nehme, um mich reinversetzen zu können. Und damit bin ich immer als Grundlage das Subjekt, auch wenn ich das, und nehme das Objekt auf. Insofern gibt es keine, also es gibt im strengen Sinne keine Möglichkeit, aus einer anderen Perspektive irgendetwas zu sagen. Mhm. Ich sage sogar, ich gehe so weit, auch wenn es als Philosophin provokant klingt, es gibt keine Objektivität.
Mhm. Würde ich mitgehen, ja. Aber auch dieses empraktische Wissen, was dann irgendwie inhärent in einem ist, das ist ja nicht irgendwie schon immer da, sondern das eignet sich ja im Lauf unseres jeden Lebens an, aber nicht bewusst, sondern es wird einem irgendwie durch den Lebensprozess angeeignet. Weil Sie gerade gemeint haben, man kann sich nicht in Personen oder zum Beispiel Personen reinversetzen, wenn da selber nichts da ist in einem drin. Man kann sich nicht. Das heißt, wenn ich Personen in bestimmten Situationen oder Lebenslagen oder so verstehen will, dann geht es nur, wenn sowas in irgendeiner Weise Ähnliches schon in mir praktisch drin ist. Kann man das so sagen?
Nee, es ist gar nicht so kompliziert, wie sich das jetzt mit Ihrer Frage anhört, sondern Meistens sind es ja Sachen, die tatsächlich jeder meint, auch schon erlebt zu haben. Wenn ihre beste Freundin sagt, dass sie Schmerzen hat, Zahnschmerzen oder andere, dann denken sie zu wissen, oh ja, und versuchen zu helfen. Ja. Und eigentlich ist das Wichtige, was sie tun. Ja, und nicht, ob sie jetzt eins zu eins wissen, wie ihr Schmerz ist, aber sie wissen nicht eins zu eins, wie ihr Schmerz ist. Sie gehen davon aus, wie sie das empfinden, und das können sie eigentlich nur nachempfinden, wenn sie was Ähnliches oder Vergleichbares selbst erlebt haben. Das ist wie, wenn sie eine große Reise machen, das Gefühl, was man dabei hat, in ein völlig fremdes Land, in eine völlig andere Kultur zu kommen, die Sprache nicht zu kennen zum Beispiel, oder sich in einer Situation zu befinden, in der wirklich selten Menschen waren. Ja? Also das geht nicht eigentlich. Das geht nicht. Ja? Sondern man versucht das dann so runterzubrechen auf den Erfahrungsbereich des anderen. Stell dir vor, das und noch krasser oder so. Aber man kann es im Prinzip nicht wirklich ausdrücken, was dieses Gefühl ausdrückt, diese Leidenschaft dafür. Ja? Es muss auch nicht eine Reise sein. Es kann alles Mögliche sein. Also was wirklich für sie so eine intensive Erfahrung ist, die, ja, man kann die Dinge nicht, die Erfahrung nicht wirklich auf einen 1:1 Begriff bringen. Und ich denke, die Illusion wissenschaftlicher oder auch praktisch theoretischer Philosophie ist, das geht. Zumindest, dass es das Ziel sei. Ja? Am besten das halt irgendwie auf einer logischen Form, wo man meint, Begriffe seien so eine logische Form, die bis ins Letzte ja, bewahrheitet werden können, das eigentlich das Ziel ist. Und das macht aber Philosophie dann
unbrauchbar irgendwie, oder?
Ja, oh. Und es geht ja auch nicht. Es geht ja auch.
Was sagen Sie denn in Verbindung mit Praxis zum Begriff Empathie? Weil als ich so ein bisschen, ich habe mir Sachen aufgeschrieben und so, und mein Autocorrect an meinem Mac hat immer Empathie geschrieben anstatt Praxis. Und ich dachte mir dann irgendwie, ja, das ist gar nicht so...
Sie haben auf den Computer gehört.
Ich dachte mir dann tatsächlich, es ist gar nicht so sinnfrei, weil vielleicht ein praktisches Vernunfthandeln auch so ein bisschen Empathie mit sich selber haben ist und sich selber so ein bisschen verstehen.
Mit sich selbst befreundet sein.
Oder so, ja.
Ja, das ist ein guter Punkt. Also erstmal zu den Worten Empathie. Empathie, das Wort sagt es auch, dieses Eingebundensein in das Stimmungsgefühlsleben des anderen. Sich einlassen heißt es aber auch. Es hat auch ein aktives Moment. Ja? Es hat dieses EM, und das ist der Unterschied zu implizit eigentlich auch, dass dieses empathische und so weiter etwas Aktives von demjenigen, der das empfindet, hat. Ja? Also er muss was dafür tun. Wenn etwas implizit ist, kann einfach da sein, so genetisch oder ja, aber es hat noch nichts mit dem Willen zu tun. Also oder mit einem Nietzsche würde das sagen, Wille zur Macht ist ja einer seiner großen Metaphern. Und das heißt bei ihm immer zur Selbstermächtigung zunächst. Und diese Empathie ist, also über Worte kann man sowas gut erklären. Ja? Die Empathie hat damit zu tun. Dieses EM, diese Vorsilbe, die soll ja im Prinzip einfach ausdrücken, dass es nicht ein Denken über das Leben ist, also oder ein Denken über die Praxis, was Praxisphilosophie aber macht, sondern dass ein Denken in der Praxis steckt, ja, und dass wir dadurch nachdenken, der Praxis. Wir denken der Praxis nach und nicht andersrum. Wir sind Teil dessen, wir sind Teil dieser Praxis, wir sind Teil dieses Naturhaften als leibliche Wesen. Und Nietzsche spricht deswegen von der großen Vernunft als Vernunft des Leibes und macht diesen Dualismus zwischen großer und kleiner Vernunft auf.
Können Sie da kurz drauf eingehen, auf die große und kleine Vernunft?
Also die große Vernunft des Leibes ist bei ihm, ist bei Nietzsche ganz stark verbunden mit dem Rausch. Und bei ihm sind so Worte, die bei uns so negativ aufklingeln, aus einer rationalen Sicht meistens positiv gemeint, nämlich als ein Rausch, der ein Vitalitätsstreben oder ein Vitalitätsrausch ist, der dem Leben eigen ist. Das, was uns als lebendige Wesen vielleicht zu diesem ganzen einen, wenn man davon ausgeht, dass es das gibt, zugehörig sein lässt, zu allem, was lebendig ist, dann ist es unser Leib, unser affektives, ja, teilweise affektives Verhalten, unser Wissen in dem, was wir tun, aber noch nicht durchdacht haben. Es geht dann auch um noch unerklärlichere Sachen, als sich einüben in etwas und das dann irgendwie mechanisiert abzuspulen und nicht nachzudenken in dem Moment. Ja? Sondern es geht darum, dass wir vielleicht sogar etwas wissen, was wir noch überhaupt nicht eingeübt haben, aber was einfach in uns als Mensch steckt, als Wesen oder so. Und das ist die große Vernunft bei ihm, als in eine Unerklärbarkeit auch mündend und von einer Unerklärbarkeit herkommend, aber säkular und nicht jenseitsorientiert oder sowas. Ja? Sondern das Leben ist jetzt und hier, aber wir sind rational nicht in der Lage, das Komplexe ganz zu verstehen. Aber es ist unser Wille zur Macht, der uns das immer versuchen lässt, unser Streben zu leben. Warum wollen wir lieber leben als nicht, zum Beispiel? Warum?
Und deshalb ist es die große Vernunft, oder?
Ja, deswegen ist es die Größe, die dann auch, und das ist auch die Thematik mit dem genialen Strich und dem Genie, was eben nicht zentriert ist auf bestimmte Menschengruppen, wo so ein Genie entstehen kann oder wo jemand irgendwie ungerechtfertigterweise das nicht werden kann oder so, sondern das Potenzial steckt im Menschen. Und wie das sich ereignet, ist nicht hierarchisch erklärbar, auch nicht standeserklärbar, herkunftserklärbar. Das ist etwas Unerklärbares eigentlich und ist auch so spannend. Ja.
Und deshalb muss man es auch fühlen, oder? Und kann nicht rational beziehungsweise durch Sprache da irgendwas erreichen.
Ja, jedenfalls kann man es mit der Sprache, man kann es dann versuchen zu beschreiben. Also wenn man reflektierter Mensch ist, das ist gut. Also
das, aber das kommt danach.
Ja, also zu fragen, was ist passiert, oh Gott. Ja, so. Und dann kann man im Nachhinein versuchen, sowas nochmal zu planen, aber immer in dem Wissen, dass es nicht, das Ereignis ist nicht planbar bis ins Letzte. Man kann es vorbereiten, man kann alles dafür tun, dass man wieder in der Stimmung ist. Noch einen genialen Strich oder so, ja. Also man kann viel dafür tun, dass das Ereignis eintritt, aber man kann es nicht erzwingen.
Und man kann deshalb dann viel dafür tun, weil man schon irgendwas verstanden hat über sich selbst, wie man funktioniert oder so. Also, als ich mich darüber informiert habe, habe ich irgendwie gedacht, dass dieses praktische Vernunft haben unter anderem bewirkt, dass man sich selbst versteht. Wenn man das zulässt, dann versteht man irgendwie, wie man funktioniert, wann was geht, wann was nicht geht, wann der geniale Strich kommt.
Besser, also maximal, dass man lernt. Und es kann unter Umständen ein Leben lang dauern und immer noch nicht befriedigend genug sein, dass man lernt, es zu verstehen. Dass man Schritt für Schritt sich näher kommt in dem, wie man ist. Und was man will. Und ja, wir gehen davon aus, wir haben dieses eine Leben und es ist ein unheimlicher Druck auch, ja, zu sagen, alles, was ich jetzt nicht mache, mit dem Jenseits, das war irgendwie eine bessere Vorstellung nochmal. Oder später wird es besser, keine Ahnung, ja. Aber die Praxis ist einerseits ein sich besser verstehen, andererseits das eigentlich auch die Einsicht, dass Pläne, wie Brecht so schön sagt, so mach doch einen Plan, sei doch ein großes Licht, dann machst du noch einen zweiten Plan, gehen tun sie beide nicht. Also mach doch deine Pläne, also das ist auch eine Illusion. Es ist alles eigentlich Illusion und das Praktische ist aus meiner Sicht das Geduldigste, aber das Erfahrbarste, was man über sich lernen kann. Bei jedem ist es sicherlich anders, irgendwie was stark rationalisiert wird oder nicht, ja. Also es ist nicht mal nötig, dass man muss nicht ständig über sich nachdenken. Und deswegen ist es ist ein höchst individuelles Konzept. Es gibt deswegen keine Antwort für alle. Es gibt nur Angebote, etwas vorzuleben oder etwas zu erklären. Und letztlich funktioniert das bei dem Einzelnen nur, wenn er selbst einen Andockpunkt hat und man sich da drin versteht. Oder so. Ja? So wie früher halt, was heute viel sehr verloren geht, wie ich finde, so das Verhältnis von Meister und Schüler, Lehrer und Schüler, Autoritäten und so, das darf man ja gar nicht mehr sagen, ja, die aber nicht sich selbst als solche deklariert haben, sondern wo die Schüler auf einer Suche waren, also einer Sehnsucht nachgegangen sind, die höchst individuell ist und dann gesagt, nicht mal gesagt Autorität, ja, sondern das hat sich gezeigt, weil sie jemandem folgen wollten, denen, die sich als ähnlich empfanden, weil sie für sich einen Weg gesehen haben, als einen Wegweiser vielleicht oder so. Und das ist eine Praxis, also ein Lernen aus Trial and Error auch, ja, und aus Scheitern, aber eben nicht nur. Ich denke, bei den Plänen, die man sich so fest rational macht, die dann nicht funktionieren, dann scheitert man so komplett, ja, weil dann der ganze Plan irgendwie weg ist.
So ein Reagieren können, oder? Auf Pläne, die nicht funktionieren oder auf Situationen, die, ich meine, man handelt ja rational und denkt rational und konstruiert sich sein Leben irgendwie rational und macht Entscheidungen und da denkt man ja drüber nach und man lässt es ja nicht einfach alles so intuitiv kommen. Aber man macht es ja nicht immer oder nicht nur, weil sonst wäre ja das Leben geplant und man wüsste die ganze Zeit, was passiert und so. Und also ich fände es nicht lebenswert. Und indem man sich in Praxis bedient, aber indem man irgendwie fähig ist, praktisch zu reagieren oder zu handeln, findet man irgendwie neue Wege, wenn der Plan nicht funktioniert oder so?
Also heute hat man immer das Gefühl, man muss erklären, was man tut. Deswegen und deswegen, warum machst du das? Na, deswegen, ich habe gute Gründe. Ja, immer diese guten Gründe. Ja, wer sagt eigentlich gut? Und das ist es nicht, sondern die guten Gründe sind wahrscheinlich da, aber die muss ich doch dir nicht erklären. Ja, also ich bin selbstbewusst genug, dass ich nicht erst jemanden fragen muss, um zu entscheiden. Und das Entscheiden aus dem Bauch heraus ist eine Haltung. Und die Haltung, also Ethos, Ethik, Werte, Wertebestimmungen, die können, glaube ich, in Gemeinschaft nur funktionieren, wenn die über den Bauch des Einzelnen auch funktionieren. Es darf nicht vielen gegen den Strich oder gegen das Bauchgefühl gehen. Sonst kann jeder gute Grund irgendwie unterlaufen werden. Ja? Selbst wenn derjenige, der immer dagegen was macht, sich dafür schämt, weil alle anderen sagen, du machst das falsch, wir sind alle richtig. So, ja. Dann entwickelt er innere Aggressionen und macht es heimlich oder so. So entstehen Verhältnisse, die keine Chance mehr zur Offenheit haben. Und so entstehen aus der Rationalität, glaube ich, ziemlich viele Schwierigkeiten, nur weil man erklären muss und soll und es auf der Ebene nicht kann.
Mhm. So. Also diese Entscheidung aus dem Bauch heraus für etwas ist ja an sich ein guter Grund. Also nicht immer, aber oft wahrscheinlich. Und auch der einzige gute Grund, den man braucht und ist irgendwie gut an sich, weil es eben eine Entscheidung aus dem Bauch heraus ist,
ja,
ohne sie explizieren zu müssen oder vielleicht auch zu können.
Ja, und sie werden es tun, wenn sie einigermaßen selbstbewusst sind und dieses Bauchgefühl haben, werden sie vielleicht, um Konflikten aus dem Weg zu gehen oder was auch immer, oder weil sie denken, das versteht eh keiner oder was auch immer, sie werden es tun. Und sich Ausreden einfallen lassen oder Wege einfallen lassen, das jetzt nicht groß argumentieren zu müssen. Ja? Und bei Wilhelm Schmid, und das ist auch ein ganz toller Aufsatz, die Philosophie des Rucksacks heißt das. Mhm. Und zwar vom existenziellen Argument. Das existenzielle Argument, das ist das existenzielle Argument. Sie wissen etwas, ja? Das müssen Sie nicht erklären. Überhaupt niemandem erklären. Seien Sie froh, wenn es jemanden gibt, der es ein bisschen... Ja, das sind Menschen, die einem sehr nahe stehen, die dann sowas verstehen oder wo man was gemeinsam machen kann. Dieses Theoretische ist ja eigentlich damit man auf institutioneller Ebene, auf gemeinschaftlicher Ebene, wenn man gemeinsam etwas verfolgt, da muss man sich verständigen können, man muss sich verabreden können und so. Ja, aber was das Leben ausmacht, die Verantwortung hat jeder im Prinzip für sich und das haben wir verlernt.
Ja, das haben wir verlernt, auf unseren, also wenn man es jetzt mal so banal sagen will, auf unseren Bauch zu hören oder die Stimme unserer Intuition zu hören. Das habe ich, ich glaube, das habe ich zum ersten Mal irgendwie gehört, dass ich sowas habe oder dass sowas in mir drin ist. Da war ich schon Anfang 20 und es ist so traurig. Also ich meine, mit Anfang 20 ist noch nicht so viel verloren, aber manche Leute lernen das ja nie. Und ich frage mich, was das verändern würde, wenn man das Bewusstsein dafür schon aktiv seinen Kindern beibringt und dann, also bei mir ist es zum Beispiel einfach so gekommen, ich habe das halt irgendwann verstanden oder gecheckt oder gehört, aber kann man sowas befördern, glauben Sie, dass man da irgendwie seinen Weg dazu findet, wenn das nicht da ist?
Zwei große Fragen da drin, die halt mit dem Begriff des Empraktischen versucht werden, zu erforschen sogar. Also erstens steckt es wie die Frühromantiker, die ich ja sehr verehre von ihrem Ansatz über den Menschen, die behaupten, es steckt im Menschen drin. Es ist im Menschen, also in jedem. Und die Frage ist, wie das von dem Einzelnen zur Fertigkeit, also wie er das zulässt auch oder wie er das, vielleicht, das hängt wieder von Sensibilitäten ab und von vielleicht auch Erziehung und sozialem Umfeld. Aber dieser Keim steckt laut Hölderlin, Novalis, die Schlegels und so weiter, auch Hegel am Anfang in der Philosophie der Liebe und in frühen Schriften, da gehen die davon aus, das steckt im Menschengeschlecht. Ja? Warum sollte jemand, also es gibt Menschen, die aus den wirklich untersten Verhältnissen kommen, keine Bildung, Gewalt, und die haben so einen Willen zum Kampf, weil sie in sich spüren, dass sie was anderes sind als das. Vielleicht sogar sich davon unbedingt absetzen müssen, während 90% das nicht tun. Warum nicht? Also, ja, und was treibt den Einzelnen da? Also dieses Genie kommt allzu oft, also Gottfried Benn hat mal so eine Studie betrieben und so geschaut, aus welchen Verhältnissen so von uns verehrte Künstler Genies sozusagen kommen, und das ist oft aus der Gosse, die sich hochgekämpft haben, die gerade durch die krassen Erfahrungen, diese Abgründigkeit, diese Todesnähe, dieses Existenzielle, gerade dadurch eben das Gleiche auch in die geistigsten Höhen treiben konnten. Ziemlich interessant, aber ich weiß es nicht.
Vielleicht dachte ich mir, sind Grenzerfahrungen da so eine Triebfeder dafür, ja, die Sie gerade auch schon angedeutet haben.
Aber nicht jeder will Grenzerfahrung.
Ja, genau, nicht jeder will Grenzerfahrung, aber die sind ja eigentlich immer gut, ne? Die machen immer irgendwie mehr mit einem oder aus einem.
Ja, Gottes Willen. Grenzerfahrung, das ist ja Gefahr, total. Mhm. Ja. Gefahr gerne, aber bitte. Aber bitte so, dass ich heute Abend beim Essen bin.
Ja, nur innerhalb der Komfortzone. Genau. Nur leider wird dann irgendwie, passiert dann halt nichts, ne?
Nee. Ja, also, und ob da, ob man das, ob man von der, also als Erzieher, Lehrer oder so, ob man sowas fördern kann, glaube ich nicht mit Plan, also sondern im Vorleben. Über Sympathie auch, über Wahrnehmung und so weiter. Im Prinzip müssen die Schüler zu einem kommen. Und das geht natürlich erst auf einer universitären Ebene so. Ja, also nicht als Kinder. Bei Kindern bin ich da ein bisschen hilflos, weiß ich nicht. Aber ich denke, dass das Verhältnis so sein muss, dass das Kind oder dann der Jugendliche etwas sucht. Und selbst wenn er das nicht mal weiß, dass er etwas sucht, ja, dann findet er seine Lehrer.
Wenn er so eine Sehnsucht in sich hat, der, ja, wenn er irgendwas finden will, ja.
Ja, und wenn nicht, dann kann man ihm nicht beibringen.
Ja, wenn nicht sucht, der sucht nicht. Aber es ist halt, ja, das, ich finde es halt so ein bisschen traurig, dass es irgendwie, also ich glaube das nämlich auch, ich würde da mit Hegel mitgehen, dass es halt in jedem drin ist und irgendwie so in unserer Natur steckt. Für manche Menschen ist es so tief vergraben, dieser Keim, der kann gar nicht die harte Oberfläche durchbrechen und da irgendwie raus. Und so Grenzerfahrungen hacken dann da so drauf rum und dann kommt er da irgendwie raus oder so.
Oder er stirbt drin.
Oder er stirbt, oder, ja.
Ja, weil das ist ja das, was in der Grenzerfahrung auch immer steckt. Man kann sterben. Es geht aufs Ganze, es geht aufs Leben, ja. Und also das zu tun, obwohl man das weiß, oder aus so einem Wissen oder so einer Reflexion darüber nicht so eine Angst zu entwickeln, vorsichtig zu sein und das zu meiden, das ist es vielleicht, ja. Mhm.
So eine Hyperreflexivität oder so.
Ja, also ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber ich glaube, es ist viel Angst. Ich weiß ja, was sicher ist, was immer funktioniert hat. Die meisten wollen auch normal sein. Also und dafür braucht man erstmal auch Arbeit an sich selbst, also das Wollen nicht mehr zu wollen oder so. Mhm.